Nein, es ist keine Trump-Geschichte. Das ist die Meinung der gesamten maßgeblichen amerikanischen politischen Elite, dass der Iran, so wie er sich jetzt aufgestellt hat, nicht mehr geduldet werden kann. Es wird nicht passieren. Und da, wenn so viel auf dem Spiel steht für die Vereinigten Staaten, zu glauben, dass nur weil die jetzt nach 5, 5,5 Wochen bombardieren, noch nicht vollkommen in die Knie gegangen und gezwungen sind, dass die Amerikaner dann sagen, jetzt sind wir zu einem Kompromiss bereit, der von der Weltöffentlichkeit als amerikanische Niederlage angenommen und interpretiert werden würde. Das ist sehr naiv, meine Damen und Herren. Das ist sehr naiv, das zu glauben. Mal einen Schritt zurück. Die Grundentwicklung ist nicht überraschend. Also es ist ganz klar, dass diese Verhandlungen nach so kurzer Zeit gescheitert sind, kann niemanden überraschen, der auch nur halbwegs beobachtet hat, was die Kombattanten da so öffentlich von sich gegeben haben. Es gibt da die ein oder andere iranische Botschaft in verschiedenen Ländern, also übrigens auch die in Islamabad und in Indien und so weiter, die also ständig Verlautbarungen rausgehauen haben, mit dem Ziel, die Amerikaner vorzuführen. Also eine dieser Verlautbarungen, die ich selbst auch gesehen habe, diese Botschaften haben einen X-Account und da kann man es dann praktisch im Original nachlesen, sind 10 Punkte, die Forderungen, 10 Punkte des Iran an die USA, und angeblich hätten die USA dem schon zugestimmt. Also da musste ich dann schon sehr lachen. Was stand da so drin? Da standen Dinge drin wie: Amerikaner ziehen sich zurück, sie schließen ihre Basen im Mittleren Osten, sie zahlen eine Entschädigung an den Iran, die Straße von Hormuz wird an den Iran quasi übergeben, und das Atomprogramm wird uneingeschränkt fortgeführt, ohne Einmischung von außen, und also so eine Art Weihnachtswunschliste der Mullahs, die dann, also und von der dann behauptet wurde, die Amerikaner hätten dem zugestimmt, weil die hätten ja den Krieg verloren. Also da kann ich nur sagen, wer so agiert, der darf sich dann natürlich nicht wundern, zumal es ja innerhalb der amerikanischen Administration starke Bestrebungen gibt, diesen Krieg auf jeden Fall bis zum ganzen bitteren Ende durchzuziehen. Und bis zum bitteren Ende heißt nicht, dass Amerika verliert, Leute. Das könnt ihr vergessen. Also vielleicht nur mal als Erinnerung. Für all diejenigen, die da glauben, dass jetzt Amerika sich am Iran die Zähne ausgebissen hätte. Das ist schon deswegen nicht der Fall, weil im Iran lebt kein einziger Top-Entscheider mehr. Ist keiner mehr am Leben, der vor dem Krieg noch was zu sagen hatte. Keiner. Khamenei ist tot, sein Sohn ist tot, der Zwischentyp war 8 Stunden dran, der ist auch tot. Die ganze Generalität ist tot, von den obersten Mullahs ist die Hälfte tot. Ja, und im Prinzip verstecken sie sich jetzt. Ja, man hat Fotos gesehen von einem General, der im Chador über die Straße läuft, damit er sich als Frau verkleidet, damit er nicht irgendwie von einer israelischen oder amerikanischen Drohne erwischt wird. Also, dass Iran den Krieg gewinnt, ist vielleicht für den einen oder anderen, der so die Amerikaner für den Teufel in Menschengestalt hält, eine schöne Vorstellung, aber das hat mit der Realität, Leute, nichts zu tun. Der Iran hat im Wesentlichen keine Marine mehr, er hat nur noch kleine Schnellboote, die sich gut verstecken lassen. Ja, alles andere ist weg. Der Iran hat keine Luftwaffe mehr, er bringt außer Raketen und Drohnen nichts mehr in die Luft. Und er bekommt auch keine Versorgung mehr aus China oder Russland, weil die Versorgungswege voll im Visier der israelischen und amerikanischen Angriffswellen liegen. Und die einzige Frage, die jetzt da offen ist, ist das Erpressungspotenzial des Iran gegenüber den Nachbarstaaten am Golf mit Angriffen auf Kraftwerke, Meerwasserentsalzungsanlagen, Pipelines und so weiter. Mehr ist da nicht. Das heißt also, was der Iran hat, ist ein gewisses Erpressungspotenzial, das sich aber nicht gegen Amerika richtet, sondern gegen Amerikas Freunde auf der anderen Seite des Persischen Golfs. Und insofern, als Amerika sagt, wir sind nicht diejenigen, die dann das aushalten müssen. Und insofern, als der Iran, wenn er die Angriffe auf die arabischen Nachbarstaaten verschärft, nur eines bewirken wird, nämlich ein de facto Bündnis zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn gegen den Iran. Ja, ist das auch keine erfolgversprechende Strategie. Das nächste ist, dass die Amerikaner ihre waffentechnische Überlegenheit noch nicht mal annähernd ausgespielt haben. Das ist einfach entgegen dem, was viele Leute hier online auch so von sich geben, schlicht nicht der Fall. Ja, die Amerikaner haben bisher Waffensysteme eingesetzt, die alle vor 1980 entwickelt worden sind. Ja, aus den 80ern sind, oder 1985, ja. Alles, was da zum Einsatz gekommen ist, ist im Prinzip 50 Jahre alte Technologie. Die haben noch nicht mal richtig angefangen, Freunde. Und zwar deswegen, weil sie die ganz dicken Geschütze, die sie haben, die sie in den letzten 40 Jahren entwickelt haben, nicht zeigen wollen, wenn sich's vermeiden lässt. Aber Amerika wird eins nicht tun. Einem Deal zustimmen, der auf eine Niederlage rausläuft. So, und da gibt's jetzt ganz bestimmte Dinge, die für Amerika nicht verhandelbar sind. Das erste ist der Petrodollar. Das ist der eigentliche Kriegsgrund. Das heißt also, dass Iran Garantien abgeben muss, und zwar 100%ig wasserdichte Garantien, dass das Öl nur gegen Dollar fakturiert wird. Und zwar deswegen, weil damit die Leitwährungsfunktion des Dollar gesichert werden kann, die amerikanische Dominanz über das gesamte Weltfinanz- und Zahlungsverkehrssystem gesichert werden kann und natürlich auch die finanzielle Sanktionierung des Iran sichergestellt werden kann, wenn er sich nicht botmäßig verhält. Das Zweite, was Amerika nicht verhandeln wird, ist das Atomprogramm. Und zwar einfach deswegen, weil natürlich der Iran mit seiner Kriegsführung jetzt bewiesen hat, dass wenn er eine Atomwaffe hätte, dass er überhaupt keine Schwierigkeiten damit hätte, die einzusetzen, wenn man sich mal anschaut, wie viele unbeteiligte Länder er angegriffen hat. Also Länder, die dem Iran auch nichts getan haben. Ja, Dubai und Abu Dhabi haben dem Iran nichts getan. Auch Saudi-Arabien hat dem Iran nichts getan. Das ist einfach nicht der Fall. Auch die Türkei, mit allem Respekt, ja, deren Präsident bestimmt nicht mein Liebling ist, hat dem Iran nichts getan. Also die Verantwortungslosigkeit des wilden Umsichschlagens zeigt eigentlich, dass die Gefahr, die entstünde, wenn man dem Iran das Atomprogramm lässt, gar nicht kalkulierbar wäre. Und so sieht's auch die amerikanische Administration. Da gibt's überhaupt kein Vertun und kein Zweifel. Das heißt also, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass Amerika, nachdem es ja quasi die moralische Supermacht sein will und muss, wahrscheinlich gar nicht damit einverstanden sein kann, dass die Mullahs so uneingeschränkt an der Macht bleiben. Das heißt also, es wird irgendeine Form geben müssen von Reform im Iran, die dem Volk das finale Mitspracherecht gibt, wer überhaupt in Zukunft im Iran regiert. Und da wissen die Mullahs, dass sie nicht sie sein werden, wenn das Volk in Wahrheit das Sagen hat. Ja, es ist also, es ist auch nicht so, dass hier große Solidarisierungseffekte eintreten würden zwischen dem Volk und den Mullahs, weil die Amerikaner und die Israelis jetzt angegriffen haben. Das erzählt uns irgendwelche iranische Propaganda und es wird von den Gläubigen hier, ob ganz rechts oder ganz links, gern und Freihaus übernommen. Aber das ist nicht der Fall. Das heißt also, die Amerikaner können, ohne ihr Gesicht zu verlieren, können sie auch auf diesen Punkt nicht verzichten. So, das heißt also, letzten Endes ist die einzige Frage, die da zu verhandeln ist, wie kann der Übergang zu so einem Deal so gemanagt werden, dass nicht sämtliche Mullahs in Iran von den Bäumen baumeln, weil das Volk ihrer habhaft wird. Das heißt also, der Deal, den Amerika denen anbieten kann, läuft im Grunde darauf hinaus zu sagen, sucht euch in Ruhe ein Exilland aus und wir stellen sicher, dass ihr alle davonkommt und eure Familien könnt ihr auch mitnehmen. Ja, das ist der Deal, auf den es rausläuft. Und natürlich, wir haben jetzt im Iran ein paar Leute, man hat es an diesen offiziellen Statements der Botschaften im Ausland ja gesehen, die so ein bisschen dem Größenwahn verfallen sind oder die glauben, dass sie Hamas spielen können. Also nach der Devise, wir müssen uns als Opfer präsentieren und wir haben ja propagandistische Verbündete im Westen, und zwar von ganz rechts und ganz links, die den Trump jetzt für den Teufel halten, weil er das gemacht hat, was er gemacht hat. Und wir müssen jetzt nur lang genug irgendwie uns einigeln und durchhalten. Und da sage ich, das hätte vielleicht funktioniert mit einer Biden-Administration oder wenn Frau Clinton diesen Krieg angefangen hätte. Übrigens nur am Rande bemerkt, Frau Clinton hat im Wahlkampf 2016 mal gesagt, wenn sie Präsidentin wird, dann kann sich der Iran warm anziehen, weil sie nämlich mit dem Iran in den Krieg ziehen würde. Ja, also nur für die, die jetzt also denken, dass das eine reine Trump-Geschichte wäre. Nein, es ist keine Trump-Geschichte. Das ist die Meinung der gesamten maßgeblichen amerikanischen politischen Elite, dass der Iran, so wie er sich jetzt aufgestellt hat, nicht mehr geduldet werden kann. Es wird nicht passieren. Und da, wenn so viel auf dem Spiel steht für die Vereinigten Staaten, zu glauben, dass nur weil die jetzt nach 5, 5,5 Wochen bombardieren, noch nicht vollkommen in die Knie gegangen und gezwungen sind, dass die Amerikaner dann sagen, jetzt sind wir zu einem Kompromiss bereit, der von der Weltöffentlichkeit als amerikanische Niederlage angenommen und interpretiert werden würde. Das ist sehr naiv, meine Damen und Herren. Das ist sehr naiv, das zu glauben. Also, und insofern war es überhaupt keine Überraschung, dass diese Gespräche nach so kurzer Zeit geplatzt sind. Ja, gestern, bevor die Gespräche angefangen sind, haben ja dieselben iranischen Botschaften, die ihre 10-Punkte-Pläne da präsentiert haben, denen die Amerikaner angeblich zugestimmt haben, angebliche Gesprächsprotokolle zwischen den iranischen Verhandlungsführer und J.D. Vance veröffentlicht, die den J.D. Vance quasi als Trottel dargestellt haben. Ja, wenn ich ernsthaft verhandeln will, dann muss ich meinen Verhandlungspartner ernst nehmen und darf ihn nicht versuchen, vor der Weltöffentlichkeit lächerlich zu machen. Zumal diese Protokolle natürlich vollkommen aus der heißen Luft gegriffen waren. Was wir hier haben, ist den Zwischenerfolg, dass man sich eingeigelt hat und noch nicht komplett weggebombt ist, quasi in eine Art Sieg umzumünzen. Das hat vielleicht früher funktioniert mit amerikanischen Administrationen, die weniger hart gesotten waren als diese. Aber übrigens, insofern glaube ich auch nicht, dass das ein negatives Lachen von Trump war. Das war weder ein nervöses Lachen noch sonst was, sondern Trump hat wahrscheinlich herzlich gelacht. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch ein Video davon und können es einblenden. Ich würde es mir gerne mal anschauen. Aber meine Vermutung ist, dass er gelacht hat, und zwar aus folgendem Grund. Der wollte den Waffenstillstand von Anfang an nicht. Ja, der hat den gemacht, weil Druck ausgeübt worden ist und weil er ihn gebraucht hat, um zu demonstrieren, dass die iranische Seite nicht an ernsthaften Verhandlungen zur Lösung der tatsächlich bestehenden Probleme interessiert ist. Und nur mal so am Rande, weil es gibt ja immer so ganz viele Leute, die sagen, seit 30 Jahren wird uns doch erzählt, dass der Iran morgen die Atombombe hat. Man muss immer zwei Seiten bei dieser Sache sehen. Ja, seit 30 Jahren wird uns das erzählt und es ist auch Propaganda dabei. Aber der Iran hat nun mal einen großen Fehler gemacht. Der Iran hat einerseits sich eine Infrastruktur angeschafft, die geeignet ist, Atomwaffen herzustellen. Und er hat andererseits ständig eine Rhetorik in die ganze Welt ausgestrahlt, dass Israel vernichtet werden muss. Vernichtet. Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn ich also sowas mache und das dann, wenn ich solche Drohungen ausstoße und sie dann mit einer Infrastruktur quasi unterlege, die zumindest dem bedrohten Land das Risiko und die Gefahr glaubhaft machen, dass da mal was kommen könnte, dass ich mich dann wirklich nicht drüber wundern darf, wenn dieses bedrohte Land, in dem Fall Israel, mir Glauben schenkt und sagt, ja, die Drohung, die muss ich ernst nehmen, denn wenn ich Drohungen nicht ernst nehme, was dann passiert? Das hat man in der Geschichte gesehen. Und auch wenn ich jemand bin, der Nazi-Vergleiche nicht einfach so bemüht, ja, also aus meinem Mund hören Sie ganz selten den Vergleich von irgendjemandem mit den Nazis. Aber es gibt eine Sache, die bei den Israelis ganz, ganz tief verankert ist. Und die hat folgenden Hintergrund, meine Damen und Herren. Als Hitler im Gefängnis saß nach seinem erfolglosen Putschversuch Anfang der 20er Jahre in der Weimarer Republik, da hat er ein Buch geschrieben, von dem die meisten von Ihnen schon mal gehört haben. Dieses Buch hieß Mein Kampf. In diesem Buch wird im Grunde genommen sein Antisemitismus und sein Hass auf die Juden und auch sein Vernichtungswille gegenüber dem jüdischen Volk voll literarisch ausgelebt. Und was passiert ist damals, ist, dass die Leute das nicht ernst genommen haben. Man hat es nicht ernst genommen. Man ist hergegangen, hat gesagt, das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und selbst als die Nazis schon an der Macht waren, sind viele Juden nicht ausgewandert mit dem Satz, die Deutschen sind doch ein Kulturvolk, sowas machen die nicht. Und am Ende gab es die Shoah, es gab den Holocaust. Und das heißt also, wenn jemand droht mit solchen Maßnahmen und man nimmt ihn nicht ernst, dann besteht die Gefahr, dass dann irgendwann mal das passiert, womit der gedroht hat. Und dann hinterher sagt jeder, ja, das hätten wir doch wissen müssen, dass die Drohung wurde doch offen ausgesprochen. So. Und ob die Drohung seitens des Iran ernst gemeint ist, so wie sie damals von Hitler ernst gemeint war oder nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich kann Ihnen eins sagen, wer solche Drohungen ausstößt, der muss damit rechnen, dass sie ernst genommen und für bare Münze genommen werden. Und genau das passiert an der Stelle jetzt. Und von daher halte ich es für extrem unwahrscheinlich, dass es einen Deal gibt, der nicht diese Atomfrage abdeckt, der nicht die Petrodollarfrage abdeckt und der nicht letzten Endes die Machtfrage stellt. Und zwar deswegen, weil natürlich ein überlebendes Mullah-Regime müsste ja im Grunde genommen nur darauf warten, dass mal ein Demokrat Präsident wird, ja, so wie die gepolt sind, und dass dann unter einer demokratischen Administration man wieder machen kann, was man will, egal was man in Verträgen zugesichert hat. Das wird mit einem Präsident Trump und mit einem Vizepräsident Vance nicht passieren. Das würde auch dann nicht passieren, wenn beispielsweise Trump jetzt morgen tot umfällt oder abgesägt wird. Das würde dann nicht passieren, und zwar deswegen, weil Vance dann Präsident wäre und Rubio wäre immer noch Außenminister und Hexes wäre immer noch Verteidigungsminister beziehungsweise Kriegsminister in den Vereinigten Staaten. Heißt ja da jetzt nicht mehr Verteidigungsminister, haben sie ja umbenannt. Ja. Und das heißt, solange diese Administration dran ist, und die ist noch mindestens 3 Jahre dran, und wahrscheinlich länger, denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kamala Harris beim nächsten Wahlgang 2030 oder 29 oder wann das ist, gegen J.D. Vance gewinnt, die halte ich mal für fast null. Das heißt also, selbst wenn es dann dazu Veränderungen in Amerika kommen würde, kurzfristig, dann wäre immer noch die Administration nicht geneigt, das zu machen. Das heißt also, worauf müssen wir uns einstellen? Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Kiste jetzt in die nächste Eskalationsstufe geht. Nicht in die extreme Eskalationsstufe, die Trump rhetorisch da angebracht hat, weil dem rennt auch ab und zu die Rhetorik davon. Ja, das haben wir mittlerweile auch wohl gelernt, ja, dass Trump manchmal markigere Worte benutzt als die Taten, die dann folgen. Nicht immer, muss man aufpassen. Manchmal kommen dann auch die markigen Taten, so wie jetzt gerade. Aber es wird eine Eskalation geben und nach dieser Eskalation, die wird vielleicht 14 Tage dauern, wenn die Amerikaner sagen, wollt ihr jetzt reden? Und zwar realistisch. Und dann wird's nochmal so ein bisschen aus Tausend und einer Nacht die Mutter aller Schlachten, das kennt man ja so im Mittleren Osten, die Rhetorik geben und dann wird nochmal ein bisschen eskaliert und irgendwann mal wird's dann Gespräche geben, die zu Ergebnissen führen. Und dazwischen liegen noch eine Reihe von verschiedenen Eskalationsstufen. Da kann man es der Fantasie jedes Einzelnen überlassen, wie die dann aussehen. Für die Märkte bedeutet es, dass die Straße von Hormuz wahrscheinlich on und off immer mal wieder auf und zu geht. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass die Amerikaner begrenzte Bodenoperationen machen, um die Straße durch eine Bodenoperation zu öffnen und beispielsweise Karg zu besetzen, die Straße auf der iranischen Seite zu besetzen oder Khuzestan anzugreifen, wo die Iraner ihre Ölfelder haben und damit zu sagen, okay, da gehen wir nur noch weg und geben euch euer Öl nur zurück, wenn es zu einem Deal nach unserem Gusto kommt. Also da gibt es viele Möglichkeiten der Eskalation. Man muss nicht das ganze Land besetzen, um sich Bargaining-Chips in die Hände zu bekommen. Und nur für diejenigen, die jetzt sagen, man könne das nicht machen, natürlich kann man das machen. Man kann so ein Gebiet auch gut halten, wenn man die Luftüberlegenheit hat, und die hat Amerika. Und Khuzestan ist nicht gebirgig. Khuzestan ist relativ flach an der Küste gelegen, direkt neben Kuwait und Irak. Ja, also in leichtem Zugriff der amerikanischen Truppen, wenn es drauf ankommt. Und Karg ist sowieso als Insel mitten im Persischen Golf überhaupt nicht zu verteidigen. Das heißt also, hier haben die Amerikaner durchaus die Möglichkeit, den Iranern den Flaschenhals ihres Ölexports noch viel leichter zu verstopfen, als wenn es um die Straße von Hormuz geht.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de